Deutschlandfunk. Sport.
Die einen sprechen vom Beben beim Deutschen Fußballbund, andere sehen Tabula Rasa in der Führungsspitze. Gestern Abend um kurz vor 20 Uhr teilte der Verband mit, dass der DFB die Weichen für eine Neuausrichtung stellt, wie es in der Mitteilung heißt. Unter anderem Fritz Keller, der Präsident, stellt sein Amt zur Verfügung. Einzelheiten dazu von Martina Knief.
Auf einmal ging alles doch ganz schnell. Auf einer außerordentlichen Sitzung des DFB-Präsidiums wurden die Weichen für eine personelle Neuausrichtung des Verbandes gestellt. Präsident Fritz Keller wird sein Amt zur Verfügung stellen. Dies soll nach Abschluss der Verhandlungen vor dem DFB-Sportgericht am kommenden Montag geschehen. Auch Generalsekretär Friedrich Curtius wird, wenn sein Arbeitsvertrag aufgehoben wurde, den DFB verlassen. Die beiden Vizepräsidenten Rainer Koch und Peter Peters werden den Verband als Interimspräsidenten bis zum nächsten ordentlichen Bundestag gleichberechtigt führen. Dieser soll auf Anfang 2022 vorgezogen werden. Koch wird dann nicht mehr für das Amt des ersten Vizepräsidenten Amateure kandidieren. Auch Schatzmeister Stefan Osnabrücke wird sich zurückziehen. Der Weg beim weltgrößten Sportfachverband ist jetzt frei für eine Neuausrichtung.
Und darüber habe ich mit Thomas Kistner, dem sportpolitischen Experten der Süddeutschen Zeitung, gesprochen. Seine Einschätzung zur DFB-Affäre und dem Rücktritt von Fritz Keller und weiterer Führungspersönlichkeiten ist diese.
Das ist die sportpolitische Bankrotterklärung. Dass General Curtius und Schatzmeister Osnabrücke von der Bühne des deutschen Fußballs verschwinden werden, ist ohne Frage zu begrüßen. Geht nicht anders. Und dass Keller gehen muss, das hat er sich eben selbst zuzuschreiben. Der Mann hat sicher eine größere persönliche Integrität als mancher Funktionärskollege. Und damit hat er ganz entscheidend dazu beigetragen, dass sich das Triumvirat Rainer Koch, Curtius und Osnabrücke auch immer heftiger in die Ausläufer ihrer sportpolitischen Maßnahmen aus der jüngeren Vergangenheit verstrickt haben, deren ganzes Ausmaß ja im Trüben liegt noch immer und sich derzeit noch gar nicht wirklich ermessen lässt. Aber er hat leider auch das Talent, in Fettnäpfchen zu treten, sogar in solche, die es gar nicht gibt. Und über diese Schwelle ist er dann weit hinausgegangen mit seinem Vergleich des Vize Rainer Koch mit dem Nazi-Richter Freisler. Wäre das nicht passiert, hätte Keller da die Kontenance bewahrt, dann würde er heute als strahlender Sieger dastehen. Und nicht nur seine Erzwidersache wären bald Geschichte, sondern auch der wichtigste, eben dieser Rainer Koch.
Das vollständige Interview mit Thomas Kistner von der Süddeutschen Zeitung finden Sie online auf deutschlandfunk.de/sport. Historisch ist dieser Tag nicht für Manchester City, aber dennoch ein denkwürdiger und besonderer, ein Tag zum Feiern. Dank des Ausrutschers von Stadtrivale United sind die Citizens gestern Abend zum 7. Mal englischer Meister geworden, wie Thomas Spickhofen berichtet.
Durch die 1:2-Niederlage zu Hause gegen Leicester City kann United als Tabellenzweiter nun nicht mehr Tabellenführer Manchester City einholen. Die Mannschaft von Pep Guardiola hat 10 Punkte Vorsprung vor United und es sind nur noch 3 Spiele in dieser Saison, also nur noch 9 Punkte zu vergeben. Für Manchester City ist es der 7. Meistertitel in der Vereinsgeschichte, davon der 3. innerhalb von 4 Jahren. City, bei dem auch der deutsche Nationalspieler Ilkay Gündoğan unter Vertrag steht, hat Ende des Monats auch noch die Gelegenheit, die Champions League zu gewinnen. Im rein englischen Finale geht es dann gegen den FC Chelsea.
Es war das erste Kräftemessen der Favoriten um den Gesamtsieg bei der ersten großen Landesrundfahrt der Radprofis in diesem Jahr. Doch die 4. Etappe des Giro d'Italia war für Emanuel Buchmann, den Kapitän des deutschen Teams Bora Hansgrohe, ein Tag, der ihn vom Podest ein Stück weiter wegbrachte. Holger Gersker dazu.
Schon am ersten Tag in den Bergen hat dieser Giro d'Italia seinen Ruf als schwerste Rundfahrt im Profiradsport bestätigt. Dafür verantwortlich nicht nur die knapp 4000 Höhenmeter, sondern vor allem das kühle und regnerische Wetter. Am Anstieg zum Ziel kam es dann zum ersten großen Schlagabtausch der Favoriten. Und zu den kleinen Verlierern gehörte auch der deutsche Hoffnungsträger Emanuel Buchmann, der knapp 40 Sekunden auf seine wichtigsten Rivalen verlor. Den stärksten Eindruck der Topfahrer hinterließ der Tour de France-Sieger von 2019, Egan Bernal aus Kolumbien. Die Teilnehmer an der Siegerehrung des Tages allerdings kamen aus einer erfolgreichen Ausreißergruppe, die am Ende rund 1,5 Minuten Vorsprung retten konnte. Den Tagessieg sicherte sich der US-Amerikaner Joey Dombrowski. Neuer Spitzenreiter in der Gesamtwertung ist Alessandro De Marchi aus Italien.
Tag 2 bei der Schwimm-Europameisterschaft in Budapest nach Bronze zum Auftakt am Montag blieben die deutschen Wasserspringer gestern knapp hinter den Medaillenrängen. Lars Becker weiß mehr.
Dieser medaillenlose zweite Wettkampftag der deutschen Wasserspringer in Budapest ist für Patrick Hausting und Christina Wassen eine Enttäuschung. Das Berliner Duo kam im Mixed-Synchron-Wettbewerb vom 10-Meter-Turm nur auf Rang 4 von 5 gestarteten gemischten Paaren. Der Rückstand auf Bronze war beträchtlich. Den EM-Titel sicherte sich die Ukraine. Möglicherweise wirkt die kräftezehrende Olympia-Qualifikation in Tokio plus Reisestrapazen und Zeitumstellung noch nach. Das DSV-Team war direkt aus der Olympiastadt nach Budapest weitergeflogen. Im zweiten Wettbewerb des Tages, dem Springen der Frauen vom 1-Meter-Brett, belegte Saskia Oettinghaus Rang 11. Lena Henschel hatte das Finale knapp verpasst. Gold ging an die Italienerin Elena Bertocchi.